Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der Tassara-Express, wie er vor über 50 Jahren vom Weichensteller als Zugmaschine für die Überwindung von Ausbeutung in der Dritten Welt gesehen wurde. Chinesische Entwicklungshilfe als Modell. Sendung bei Radio Bremen am 27. Mai 1972. Die dritte Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, UNCTAD, brachte nicht nur keine Lösung für die Probleme der Dritten Welt, sie trug offenbar sogar noch zur Verschleierung dieser Probleme und ihrer Ursachen bei. Erkenntnis eines Kommentators der Bremer Nachrichten, Zitat: Arme und reiche Länder müssen kooperieren, aber, und dies sollte von den Entwicklungsländern besser berücksichtigt werden, auch die reichen Staaten kochen mit Wasser. Sie können nichts verschenken, was sie nicht selbst erarbeitet haben. Bremer Nachrichten, 23.05.72. Die Bilanz der Kooperation zu Beginn der 70er Jahre ist jedoch für die armen Länder hoffnungslos. Sie verweist auf die Zusammenhänge von Kapital und Arbeit im Bereich der Entwicklungshilfepolitik. Erstens, während die Preise für Fertigfabrikate in den letzten Jahren ständig gestiegen sind und von den Abnehmerländern in der Dritten Welt bezahlt werden müssen, blieben deren Preise für ihre Rohstoffe aufgrund des Diktats der Industrieländer stets etwa auf dem Stand von 1963. Kolumbien konnte im Jahr 1954 mit 14 Sack Kaffee einen Jeep kaufen. 1969 waren dafür 43 Sack Kaffee erforderlich. Zweitens, 83% ihrer Import- und Exportwaren müssen die Entwicklungsländer mangels eigener Schiffe durch die Handelsflotte der entwickelten Länder transportieren lassen. Alleine für solche Frachtgebühren zahlen die lateinamerikanischen Länder jährlich etwa 3 Milliarden Dollar. Drittens. Ende 1969 hatten 80 Entwicklungsländer Gesamtschulden in Höhe von 59 Milliarden Dollar, das Doppelte ihrer Auslandsschulden von 1961 oder 4,7 Milliarden Dollar mehr als ihre gesamten Importeinnahmen im Jahr 1970. Viertens, 1970 verwandten die Länder der Dritten Welt 5,9 Milliarden der insgesamt 14,2 Milliarden Dollar Darlehen dafür, alte Schulden und Zinsen zu bezahlen. Fünftens, in den Entwicklungsländern leben 60% der Weltbevölkerung. Sie haben nur 12% der Weltbruttoproduktion zu ihrer Verfügung. In seiner Eröffnungsansprache vor der Welthandelskonferenz am 13. April führte der chilenische Präsident Allende die wirtschaftliche Rückständigkeit der Dritten Welt auf, Zitat, koloniale und neokoloniale Ausbeutung von außen her und auf die Klassenausbeutung im Inneren zurück. Er wies darauf hin, dass es jetzt den armen Ländern selbst obliege, die Verantwortung für ihre Entwicklung zu tragen. Die Konsequenz ist für immer mehr dieser Staaten die Abkehr vom kapitalistischen Weg, der Aufbau eines nationalen sozialistischen Systems. Bereits 1961 wagte es ein westdeutscher Politiker, der seinerzeitige sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Helmut Kalbitzer, eine erfolgreiche Entwicklungspolitik der armen Länder so zu definieren. Zitat: Wir gehen von der Voraussetzung aus, dass die Ausbeutung von Menschen durch andere Menschen mit Hilfe überlegener wirtschaftlicher, kultureller oder staatspolitischer Machtmittel ein Unrecht ist, das es zu überwinden gilt. Das Ziel einer ausbeutungsfreien Gesellschaft für den Einzelnen wie für die Völker nennen wir Sozialismus. in Entwicklungsländer und Weltmächte, Frankfurt, 1971, Seite 17 und folgende. In seinem Buch über Entwicklungspolitik zwischen Angst und Armut schrieb Freimut Duwe 1971, Zitat, 10 Jahre nach dieser moralischen Begründung des Sozialismus in der Dritten Welt ist es mit dem Hinweis auf Unrecht und auf die Menschenrechte nicht mehr getan. Die Welt ist zynischer, aber auch ängstlicher geworden. Heute lässt sich nachweisen, dass die kapitalistisch organisierten Entwicklungsstaaten zwar durchaus zu raschem statistischem Wirtschaftswachstum fähig sind und zunächst vermögen, die sozialistischen zu überrunden, dass sie sich aber durch den in ihrem System angelegten Dualismus, durch die unmittelbar wirksam werdenden Ausbeutungsmechanismen selbst blockieren. Indien, Brasilien, aber auch Argentinien und die Elfenbeinküste sind dafür beredte Beispiele. Aus Der Rassenkrieg findet nicht statt bei Econ 1971. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Erhard Eppler, der in Santiago de Chile den Platz des Bonner Sprechers, dem wachstumsgläubigen Wirtschafts- und Finanzminister Schiller, überlassen musste, befürwortet die Zusammenarbeit auch mit revolutionären Systemen, wenn auch mit der gebotenen Zurückhaltung, wie das wohl in einem Land, in dem Sozialismus noch als Schimpfwort gilt, erforderlich ist. Zitat Eppler am 28.01.1970 in Montreux. Wir müssen also flexibel, pluralistisch, vielleicht sogar durchaus widersprüchlich ansetzen, zum Beispiel gleichzeitig an die Einsicht bei den herrschenden Kräften appellieren, etwa beim jüngeren, sachorientierten Management, gleichzeitig reformistische Gruppen ermutigen und fördern und mit den revolutionären Elementen im Gespräch bleiben. Entscheidend ist die Chance, tatsächlich Strukturen zu dynamisieren. Zitat Ende. Doch die radikale Abkehr der Entwicklungsländer von den kapitalistisch organisierten Industriestaaten wird nicht zuletzt durch ihre Erkenntnis gefördert, dass angesichts der Wirtschaftsmacht der großen internationalen Unternehmen die Bekenntnisse von Politikern wirkungslos bleiben. Präsident Allende sagte in seiner Rede vor den Delegierten der UNCTAD-Konferenz, Zitat, diese Gesellschaften sind in Wirklichkeit zu einer über den Nationen stehenden Macht geworden, die unkontrollierbar zu werden droht. Die UNCTAD sollte solche Bedrohung sehr ernsthaft untersuchen. Zitat Ende. Aber genau dies leistete die Welthandelskonferenz nicht. Den Ländern der Dritten Welt bleibt also nur noch die Möglichkeit, jetzt Umschau nach anderen Modellen zu halten. Erstmals vertreten war auf einer UNCTAD-Sitzung die Volksrepublik China, selbst ein Entwicklungsland, das entgegen den Prognosen westlicher Experten gegen den ungeheuren Druck der Großmächte seine Entwicklung aus eigener Kraft schon recht erfolgreich betrieben hat. Am 20. April erläuterte Zhu Uamin vor den Delegierten aus 141 Staaten den chinesischen Weg. Zitat: Im langwierigen Kampf hat das chinesische Volk die tiefgehende Erkenntnis gewonnen, dass ein Land, um seine Volkswirtschaft zu entwickeln, zuerst einmal politische Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erringen muss und dass es, um seine Unabhängigkeit zu konsolidieren, seine Wirtschaft entwickeln muss. Und um seine Wirtschaft zu entwickeln, ist es in erster Linie notwendig, das Prinzip des Selbstvertrauens zu befolgen. Das heißt, sich auf die Kraft des eigenen Volkes zu verlassen und von seinen eigenen Ressourcen vollen Gebrauch zu machen. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen bedeuten nicht Selbstversorgung aus eigener Produktion und Abgeschlossenheit. die Entwicklung des Handels mit verschiedenen Ländern der ganzen Welt und der gegenseitige Austausch von benötigten Waren auf der Basis von Gleichberechtigung und beiderseitigem Nutzen führen zu einer Erhöhung der Fähigkeit eines Landes, aus eigener Kraft sich zu entwickeln und zu einer Stärkung der Freundschaft mit den Völkern anderer Länder. Aus Peking-Rundschau 1772. Solche Erkenntnis geht nicht zuletzt auf die Erfahrungen der Chinesen mit den Kommunisten Moskauer Prägung zurück. Im Sommer 1960 wurde deutlich, wie die Dogmatiker des Kreml ihre eigene, sogar Freunden gewährte Entwicklungshilfe verstehen. Um den ideologischen Führungsanspruch der sowjetischen KP-Spitze durchzusetzen, zog Moskau seine Ingenieure und Berater gerade in der Aufbauphase der chinesischen Industrie zurück, stellte es seine Wirtschaftshilfe an die Volksrepublik China total ein. Doch trotz seiner außerordentlich dünnen Kapitaldecke ist China seit 1965 schuldenfrei. Eine ungeheure Leistung für ein Entwicklungsland. Als Konsequenz dieser Erfahrung müssen die Prinzipien verstanden werden, die der chinesische Vertreter der Welthandelskonferenz darlegte. Zitat: Wir sind der Ansicht, dass ein hilfegebendes Land, ganz gleich welche Form die wirtschaftliche Hilfe nimmt, streng die Souveränität der Empfängerländer respektieren sollte, diese Hilfe nicht an irgendeine Bedingung binden darf, keine Privilegien fordern kann, ihnen wirklich helfen muss, eine unabhängige nationale Wirtschaft zu entwickeln und ihnen keine Lasten aufbürden sollte. Wir sind entschieden gegen jeden Versuch, vermittels sogenannter Hilfe die Hilfe empfangenden Länder unter Kontrolle zu bringen, zu plündern und eine subversive Tätigkeit in diesen Ländern zu beginnen. Zitat Ende. Genau dies aber wird dem chinesischen Engagement oft als Motiv unterstellt. Vor 2 Jahren begannen chinesische Techniker zwischen Dar es Salaam in Tansania und Lusaka in Sambia eine rund 1600 Kilometer lange Eisenbahnlinie zu bauen, die diese Länder von der Bahnverwaltung der rassistischen Regierung Rhodesiens unabhängig machen soll. Das Projekt, für das die Volksrepublik China ein zinsloses Darlehen von umgerechnet 1,7 Milliarden D-Mark gewährte, war zuvor von allen angesprochenen westlichen Geldgebern abgelehnt worden. Ein Bericht der Westdeutschen Illustrierten Bild der Zeit, März 71, trägt die Überschrift: Die gelbe Gefahr kommt per Eisenbahn. Im Text heißt es: Dies ist Maos Endziel, die letzten Weißen aus Afrika zu vertreiben, den Kontinent ideologisch und machtpolitisch zu beherrschen, in Konkurrenz zur Sowjetunion. Das Ziel ist raffiniert getarnt. Wie sehen das die Afrikaner selbst? Die im westafrikanischen Staat Mali erscheinende Zeitschrift Essor schrieb am 30. Dezember 1970, Zitat: Seit China in Tansania eine Bahn baut, die europäische Mächte nicht bauen wollten, beginnen die Unterentwickelten China als Großmacht der Hilfe zu sehen. Wir lernen da 8 Grundsätze wirtschaftlicher Hilfe kennen, die Chu Enlai schon im Januar 1964 in Afrika bekannt gab und die seither nicht nur eingehalten, sondern im Gegenteil zugunsten der Empfängerländer verbessert worden sind. Sie schlagen allen kapitalistischen und kaufmännischen Überlegungen so sehr ins Gesicht, dass man sich nicht wundern muss, wenn sie in westlichen Gazetten nicht publiziert werden. Zitiert nach Broadsheet, London, September 1971. Neben den schon erwähnten Prinzipien für die Hilfe Chinas an andere Länder ist Punkt 8 des Katalogs, das hervorstechendste Merkmal für den Willen der Chinesen, nicht jene Fehler zu wiederholen, die sie selbst ertragen mussten. Zitat: Spezialisten, die die chinesische Regierung zur Hilfe beim Aufbau in ein Empfängerland entsendet, werden denselben Lebensstandard haben wie Spezialisten des Empfängerlandes. Es ist den chinesischen Experten nicht erlaubt, irgendwelche besonderen Forderungen zu stellen oder irgendwelche besonderen Erleichterungen zu genießen. Wie das in der Praxis aussieht, ist einem DPA-Korrespondentenbericht aus Tansania zu entnehmen. Der Europäer ist in tropischen Zonen gewohnt, alle schwere Handarbeit von einheimischen Kräften verrichten zu lassen, da selbst gut trainierte Körper dem heißen Klima nicht gewachsen sind. Die Chinesen legen aber selbst Hand an, wo es erforderlich ist. Man kann sie im Hafen von Dar es Salaam beobachten, wie sie Eisenträger auf Sattelschlepper verladen und die schwere Last selbst verteuern. Man trifft sie auf den staubigen Pisten in Südtansania, wo sie ihre schweren Lastwagen durch Schlaglöcher und über Gefällstrecken steuern. Ende des Zitats der deutschen Presseagentur. Auch dies und die Bereitschaft der Chinesen, ihr Fachwissen vorbehaltlos mitzuteilen, unterscheidet die Hilfe der Volksrepublik China von den Absichten, mit denen sich sowohl das freie Unternehmertum des Westens als auch die staatlichen Förderer aus dem sowjetischen Einflussbereich in den Ländern der Dritten Welt engagieren. Bleiben wir bei der sowjetischen Hilfe. Als die Amerikaner 1956 ihr Angebot, den Ägyptern den Assuan-Staudamm zu bauen, zurückzogen, sicherte die UdSSR der Vereinigten Arabischen Republik Kredite in Höhe von $325 Millionen zu und begann 1960 das Stauwerk mit dem Einsatz von über 1500 Ingenieuren und Technikern zu errichten. Ägypten blieb in der Abhängigkeit Moskaus. Die Entscheidung am Assuan öffnete die arabische Welt dem sowjetischen Einfluss. Im August 1971 schlossen die Sowjetunion und Indien einen Vertrag über Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit. Bereits seit 1965 gewährte die UdSSR Indien Kredite in Höhe von über 10 Milliarden Rupien und wurde damit Indiens zweitgrößter Gläubiger. Das sowjetisch-indische Handelsabkommen sieht unter anderem vor, dass Indien von 1971 bis 1975 aus den mit sowjetischer Hilfe gebauten Stahlwerken der UdSSR 150.000 bis 200.000 Tonnen Waldstahl liefert. Als der Marxist Castro 1959 Führer des 7-Millionen Volkes auf Kuba wurde und die Amerikaner den Zuckerankauf stoppten, da nahm die Sowjetunion dieses kubanische Hauptexportprodukt ab. Dafür begann sie auf der Insel Raketen zu installieren. Den anschließenden Konflikt mit den USA lösten die beiden Großmächte über die Köpfe der Kubaner hinweg. Die Chinesen schlossen 1961 einen 5-Jahres-Vertrag mit Kuba, indem sie sich verpflichteten, jährlich 500.000 Tonnen Zucker abzunehmen. Sie lieferten dafür Reis. Ein Fünftel des Gegenwertes bezahlten sie trotz ihrer eigenen Kapitalschwierigkeiten mit Dollars. Zugleich gaben sie jedoch den Kubanern den Rat, die Monokultur des Zuckeranbaus aufzugeben, um nicht für alle Zeiten von dem guten Willen der Abnehmerländer, also politisch, abhängig zu bleiben. Fast alle Hilfeleistungen Chinas verfolgen diesen Zweck, die Unterstützung des Versuchs armer Länder, sich aus der Abhängigkeit als Rohstofflieferant zu lösen. Der Präsident der Volksrepublik Kongo erklärte am 9. März dieses Jahres bei der Übergabe einer kleinen mit chinesischer Hilfe in Brazzaville eingerichteten Schiffswerft, jetzt sei das kongolesische Volk imstande, Kongos Bauholz zur lokalen Verarbeitung selber auszunutzen. Bald sollten nicht nur Holzboote, sondern auch andere Produkte aus kongolesischen Nutzhölzern hergestellt werden. Peking-Rundschau, 14.04.72. Am 13. Januar wurde in Aden ein Protokoll zwischen der Volksrepublik China und der Volksdemokratischen Republik Jemen unterzeichnet. Es sieht den Bau eines kleinen Ackergeräte- und Eisenwerkes mit chinesischer Hilfe vor. Peking-Rundschau 5.72. Die Jemen-Republik wird lernen, dass man Devisen spart, indem man die Geräte für die Landwirtschaft selber produziert. Über die Art der chinesischen Hilfe schrieb der Staatschef von Mali: Unter den vielen Leistungen, auf die die Bevölkerung von Mali stolz ist, zählen die Projekte, die in Zusammenarbeit mit China verwirklicht wurden, zu den besten Geldverdienern. Sie schufen am wenigsten Probleme und trugen bedeutend zum Nationaleinkommen bei, was die beste fremde Hilfe für die delikate Zahlungsbilanz der jungen Entwicklungsländer darstellt. Aus Neue Wege, Zürich. Am 8. April dieses Jahres gewährte die Volksrepublik China dem Mittelmeerinselstaat Malta ein langfristiges und zinsloses Darlehen. Der sozialistische Regierungschef Domenico Mintoff hatte zuvor die NATO verprellt und sowjetischen Kriegsschiffen dennoch den Einlass in Maltas Hafen verwehrt. Zitieren wir noch einmal die in Mali erscheinende Zeitschrift Essor. Zitat: Jedes kleine oder mittelgroße Land, das durch technisches Wissen und Erfahrung in den Stand versetzt wird, sich von fremden Einflüssen und ausländischen Kontrollen freizumachen, führt einen Schlag gegen den Imperialismus und stärkt damit auch Chinas Stellung. Ein Nachwort. Diese gegen anhaltenden Widerstand, auch von Radio Bremen ausgestrahlte Sendung, erhielt bei einem Journalistenwettbewerb den ersten Preis mit folgender Begründung. Der Wettbewerb sollte durch seine Arbeiten das Bemühen von Terre des Hommes dokumentieren, Ursachen der Fehlentwicklung bzw. Unterentwicklung aufzudecken. Diese Arbeit beeindruckt insbesondere durch ihre neuen Gedankengänge und ist geeignet, tieferes Verständnis für Gesamtzusammenhänge zu wecken.